Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Dass es jetzt so eng wird, dieses berühmte Kopf-an-Kopf-Rennen, ne, das haben ja viele schon befürchtet. Obwohl die Prognosen für Joe Biden sehr, sehr gut ausgesehen haben. Die Wahl in den USA ist nach wie vor nicht entschieden. Am Ende müssen wir, Stand jetzt, wenn wir diesen Podcast produzieren, also so um kurz nach 20 Uhr sagen, wir wissen nach wie vor nicht, wie es ausgehen wird. Aber wir wollen natürlich wissen, wie es jetzt weitergeht in den kommenden Stunden, vielleicht auch Tagen und was es bedeutet, wenn Trump damit droht, die Auszählung der Stimmen der Briefwahl stoppen zu wollen. Macht er sich da größer, als er ist? Oder könnte er vor dem Supreme Court wirklich etwas erreichen? Antworten bei uns im frischen Podcast vom Update am 4. November. Aber wir sprechen nicht nur über diese Wahl. Wir sprechen auch über stinkende Eier.
Ja, da braucht man ein feines Näschen dazu. Aber im Endeffekt stinkt es so derartig, dass man das auch noch über mehrere Meter erschnüffeln kann.
Das ist Martin Rudolph und das ist kein Chefkoch oder kein Parfümeur oder so. Martin Rudolph arbeitet bei den Stadtwerken in Erfurt. Und warum stinkende Eier da ein Thema sind, klären wir alles auf in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Im Fußball würde man sagen, das wird ein enges Höschen. Bei der Wahl in den USA muss man sagen, das wird, naja, also im Zweifelsfall auf jeden Fall auch sehr, sehr eng für Trump oder eben für Biden. Und man hat das Gefühl, der Wahlkampf, der geht eigentlich immer noch weiter, obwohl ja nun alle Stimmen abgegeben worden sind. Trumps Team hat angekündigt vor einigen Minuten, dass es versuchen will, den umkämpften Bundesstaat Wisconsin neu auszählen zu lassen. Angeblich habe es da Unregelmäßigkeiten gegeben. Mehr Infos zur Wahl bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten in Washington, von Markus Pindur. Markus, fass doch bitte mal zusammen. Wo stehen wir jetzt gerade?
Wir stehen jetzt gerade da im Verfahren, wo es tatsächlich für Trump sehr, sehr schwierig werden könnte. Denn es zeichnet sich ab, dass Joe Biden auch ohne Pennsylvania unter Umständen eine Mehrheit von sage und schreibe 270 Stimmen im Wahlmännergremium haben könnte. Wir erinnern uns, man braucht 270 Stimmen, um tatsächlich die Wahl zu gewinnen. Und Joe Biden hat 227 fest und bestätigt sozusagen, inoffiziell bestätigt. Das machen ja hier die Nachrichtennetzwerke und die Nachrichtenagenturen, die das immer bewerten. Deshalb sind auch mal unterschiedliche Zahlen im Spiel. Diese 227 sind die, von denen CNN ausgeht. Das ist so ein bisschen für mich der Goldstandard hier. So, und dann kommt da noch hinzu Nevada, da liegt Joe Biden knapp vorne. Wisconsin, da liegt Joe Biden auch knapp vorne. Michigan, ebenfalls knapp. Und Arizona, da ist es etwas weniger knapp, aber es sieht auch so aus, als ob Biden diesen Bundesstaat gewonnen hätte. Und wenn wir die alle zusammenrechnen, noch zu den 227 Stimmen, dann kommen wir auf eben diese 270 Stimmen und dann wäre die Sache vorbei. Dazu muss aber tatsächlich erstmal das offiziell auch bestätigt sein. Und im Falle von Wisconsin, wo Joe Biden bei 5 Millionen Stimmen 20.000 Stimmen mehr hat, da haben die Republikaner schon gesagt, sie würden einen Recount, also eine Neuauszählung beantragen, wie du ja eben schon gesagt hast.
Und weiß man denn auch, ob die damit tatsächlich durchkommen? Ich meine, man hört zu viel. In den letzten 24 Stunden, kannst du das einschätzen?
Also wenn ich mir vor Augen führe, dass es vor 4 Jahren genauso aussah, und zwar zugunsten von Donald Trump, dass er nämlich eine Mehrheit von 20.000 Stimmen in Wisconsin erreicht hat, glaube ich nicht, dass er vor der Wahlkommission und vor den Gerichten damit Bestand haben wird. Aber wie wir alle wissen, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
Jetzt haben wir ja auch schon gehört, dass Trump dagegen ist, dass noch alle Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Das war hier auch jetzt schon heute den Tag über immer mal wieder Thema bei uns in Deutschlandfunk Nova. Er will vor den obersten Gerichtshof ziehen. Wie realistisch ist das denn? Also, dass jetzt tatsächlich einige Stimmen nicht gezählt werden?
Der Präsident hat da überhaupt nichts zu sagen. Donald Trump war wütend. Er ist wütend vor die Kamera getreten, weil sein Lieblingsnetzwerk Fox TV tatsächlich Arizona als Fest für Biden ausgerufen hatte. Und das hat ihn sehr geärgert, das hat er auch gesagt. Und dann fing er an mit der Tirade, dass es hier großen Wahlbetrug gebe am amerikanischen Volk, ohne jegliche Beweise und Belege zu benennen. Und eins muss man ganz klar sagen, hier werden lediglich die Stimmen ausgezählt. Und er hat sich entschieden, was ja schon absehbar war auf Tage und Wochen vorher, er hat sich entschieden zu einem Zeitpunkt, als es für ihn gut aussah, in diesen drei Staaten des Mittleren Westens zu verlangen, dass man die Auszählung abbricht. Aber das wird natürlich nicht passieren. Da hat der Präsident überhaupt nichts zu sagen. Das wird nach den Gesetzen des jeweiligen Einzelstaates vonstatten laufen. Und das wird auch so weiterhin geschehen. Das haben auch die Gouverneure der mittleren Westenstaaten auch schon so angekündigt. Da kann er sich also, ich sag mal so, er hat der politischen Kultur der USA einen großen Schaden angerichtet. Er hat die Legitimation dieser Wahl auch in Zweifel gestellt, egal wer gewinnt. Das ist ein sehr, sehr übles und nachhaltig schädigendes Verhalten. Aber den Prozess selber unterbrechen, das kriegt er nicht hin.
Wie wird denn die Reaktion von Trump bewertet, dass er sich ja heute schon relativ früh dazu geäußert hat? Er selbst hat sich da als Sieger dieser Wahl bezeichnet. Wie sind denn da die Reaktionen darauf in den USA?
Es hat sich eigentlich keiner auf seine Seite gestellt. Aus der Biden-Kampagne gab es wütenden Widerspruch natürlich. Die Republikaner haben sich größtenteils bedeckt gehalten. Selbst Pence, der Vizepräsident, hat kurz nach dem Präsidenten gesprochen, hat ihm natürlich auch Honig um den Bart geschmiert, aber hat eigentlich auch gesagt, jetzt wollen wir mal weiter auszählen. Und diese Klage vor dem Supreme Court, die kann Trump auch nicht einfach so aus hohler Luft anstrengen. Das muss erstmal in den unteren Gerichtsbarkeiten vonstatten gehen. Dann muss es tatsächlich Belege dafür geben für Unregelmäßigkeiten oder gar Fälschungen. Und dann geht das weiter bis zu den Bundesrichtern auf mittlerer Ebene. Und dann erst kann der Supreme Court das Verfahren an sich ziehen. Und es ist die Frage, ob er das tut, und das glaube ich eigentlich eher nicht.
Markus, danke dir nach Washington für diese aktuellen Infos und Einblicke zur Wahl in den USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht seid ihr heute Morgen auch aufgewacht und habt aufs Handy geguckt und gedacht, das gibt's doch gar nicht. Keine Entscheidung in den USA, stattdessen ein krass enges Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden. Und nachdem einige Stunden am Wahlabend rum waren, hat Trump das gesagt.
So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop.
Die Briefwahlstimmen sollen nicht weiter ausgezählt werden, das fordert Donald Trump. Und er will damit zum obersten Gerichtshof gehen, zum Supreme Court. Und das gucken wir uns nochmal genauer an mit Jana Polerin. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Jana, jetzt hat Trump sich ja noch, während die Auszählung lief, und sie läuft ja immer noch, also heute früh unserer Zeit, hat er ja schon gesagt, dass er der Sieger sei. Was war da seine Motivation? Geht es im Endeffekt darum, der Erste zu sein, der so das Revier markiert? Oder was ist es, was dahinter steckt?
Ganz der Erste war er ja nicht, also es ist nicht ganz vergleichbar, aber Joe Biden hatte ja vorher das Wort ergriffen, ich glaube, um Trump vorauszueilen, und hatte ja gesagt, dass er denkt, er ist auf dem Wege zu gewinnen. Aber natürlich hat er gesagt, dass wir müssen noch bis zur letzten Stimme auszählen. Und Trump hat dann darauf reagiert, hat gesehen, wie eng die Situation ist, hat auch gesehen, dass er in den wichtigen Staaten führt, weil es ja tatsächlich erst die Stimmen ausgezählt worden sind, die Präsenzstimmen an dem Tag, und die Briefwahlstimmen dann erst später, und wollte, glaube ich, diese Gelegenheit nutzen, dieses Fenster, was sich für ihn aufgetan hat, weil ja zu dem Zeitpunkt es eben wirklich so aussah, als würde er überall führen oder er überall geführt hat. Und wenn man nicht weiter zählt oder gezählt hätte, dann wäre das so geblieben und dann hätte er die meisten Stimmen gehabt.
Aber Trump, dem muss ja auch klar gewesen sein eigentlich, dass er das da noch gar nicht wirklich sicher wissen kann. Deswegen nochmal die Frage, also ist das einfach eine taktische Geschichte oder ist es tatsächlich nur eine Reaktion auf Biden, der ihm vielleicht eine halbe oder eine Stunde zuvor gekommen ist?
Trump bereitet das ja im Prinzip seit Wochen schon vor. Seit Wochen erzählt er immer und überall, dass diese Briefwahl nicht verlässlich ist, dass die Demokraten die Wahl fälschen wollen. Ich glaube, was er schon bereits hatte, so ein Klima der Unsicherheit, er diskreditiert die Wahl, er zweifelt die Glaubwürdigkeit von Biden an. Und egal, wie das jetzt ausgeht, es wird halt tatsächlich auch immer dieses Geschmäckle haben, diese Wahl. Weil Trump hat ja schon ganz früh gesagt, er erkennt eigentlich diese Wahl nur an, wenn er gewinnt. Was anderes kann gar nicht sein.
Dass es jetzt doch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, ne? Das hatte man ja befürchtet, obwohl die Prognosen ja einen relativ klaren Sieg von Biden vorhergesagt haben. Wie kommt es, dass die WahlforscherInnen, wie auch bei der Wahl 2016 ja schon, da so daneben liegen? Gibt es da eine Erklärung für?
Also ich glaube, es liegt zum einen daran, dass die Leute, wenn sie befragt werden, einfach nicht die Wahrheit sagen. Also dass es so einen Trump-Bias gibt, insbesondere wenn das per Telefon gemacht wird, dass zu wenig über Internet gefragt wird. Ich glaube, dass die Republikaner total gut darin waren, ihre eigenen Leute am Wahltag selber zu mobilisieren. Es gab ja grundsätzlich eine super hohe Wahlbeteiligung, aber dass die eben auch vor Ort da aufgekreuzt sind. Ich glaube, in der Briefwahl hat man sich auch ein bisschen vertan. Es waren doch auch mehr republikanische Stimmen dabei, als man so dachte. Und es gibt sowas, was Wahlforscher tatsächlich vorher schon gesagt haben, dass es so viele Unentschiedene gab, die eigentlich republikanisch sind, aber nie für Donald Trump eigentlich wählen wollten. Und dass die am Ende doch sozusagen nach Hause gekommen sind und doch sich dazu durchgerungen haben und dann das Kreuz bei Trump gemacht haben.
Jana, danke dir für deine Einschätzung hier im Deutschlandfunk Nova Update zur Wahl in den USA.
Deutschlandfunk Nova Update.
Oh, können wir nicht mal über was anderes reden? Ja, klar können wir das, ne? Aber wir machen das nicht, weil Corona ist so omnipräsent, man kommt irgendwie nicht drum herum. Und das ist anstrengend. Wir versuchen euch ja immer Tipps zu geben, wie ihr aus diesem Corona-Karussell aussteigen könnt, damit euch nicht schwindelig wird, ja. Und glaubt mal nicht, dass uns das nicht auch so geht. Also auch wir haben manchmal so eine richtig schöne Bumsbirne, wenn wir hier rausgehen aus der Redaktion am Ende vom Tag, weil Corona, 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 ne? Das Gute ist, wir können was daran ändern. Also wir können das Corona-Karussell langsamer fahren lassen oder auch einfach stoppen. Unser Nova-Reporter Stefan Beuting erklärt euch wie.
Also in der normalen Zeit redet man schon so über alles. Das sind natürlich viel Erlebnisse und das ist ja oft auch viel Schönes.
Über den letzten Urlaub, über Konzerte, das ist übrigens Susanne.
Früher war das halt so, dass man über solche Dinge halt viel gesprochen hat. Oder eben, oh, ich war gestern Abend essen und ich war bei einem ganz tollen Italiener, davon will ich dir erzählen.
Wichtiger Grund, warum Susanne gerne Friseurin ist.
Genau, sonst ist es eigentlich sehr, sehr abwechslungsreich bei uns, dass man wirklich irgendwie manchmal auch aus dem Tag rausgeht und denkt, ach, ich habe gearbeitet, aber nebenher war ich auch irgendwie mit 5 Freunden im Café und habe gequatscht.
Das alles lief super. In ihrem eigenen Laden, dem Hairdresser on Fire in Köln. Gute Stimmung zwischen ihr und ihren MitarbeiterInnen, gutes Verhältnis zu den Kundinnen und Kunden. Doch mit steigenden Infektionszahlen veränderten sich auch die Gespräche.
In den letzten Wochen ist es halt wirklich extrem geworden. Und 8-9 Stunden geht es halt eben nur darum, sich anzuhören, wie schlimm alles gerade ist.
Toxisch deprimierende Gespräche kennt bestimmt jeder. Müssen wir alle mal mit umgehen. Doch FriseurInnen sind in dem Fall Hochrisikogruppe.
Ja, ich meine, das ist schon, dass man dann irgendwie Situationen hat, wo einer irgendwie hier in den Aufenthaltsraum kommt und sagt, ich kann die Scheiße nicht mehr hören, ich springe aus dem Fenster, wenn es hier so weitergeht.
Bevor es dazu kommt, gibt es ein paar Techniken, um das Schlimmste zu verhindern. Im Netz finden sich Ratgeber, wie du auf freundliche Weise unangenehme Gespräche in angenehme verwandelst. Zum Beispiel mit dem Trick Compliment on Knowledge. Wenn sich einer ellenlang über die Unfähigkeit der Regierung oder seine feiernden Nachbarn aufregt, bietet sich die Frage an, toll, wie du dich da auskennst. Was ist denn eigentlich dein Background? Oder einfach ein Stichwort aufgreifen und mit was ganz anderem weitermachen. Geht es etwa um Virusinfektionen? Kann ich entweder mit viralen Social-Media-Inhalten weitermachen oder, apropos Infektion, von der Band erzählen, die mich mit einem wunderbaren Ohrwurm angesteckt hat? So. Und wenn das alles nicht hilft, hilft der direkte Weg. Entschuldigung, mir kommt das Ganze zu den Ohren raus. Können wir bitte das Thema wechseln? Das alles hilft uns Normales schon weiter. Susanne allerdings.
Es gibt einfach Tage, wo das dann so geballt war, wo man dann wirklich schon einfach dann gesagt hat, ich kann es nicht mehr hören, können wir bitte über was anderes sprechen? Ne? Also wirklich, wo man wirklich weit darüber hinaus ist, das irgendwie freundlich zu formulieren, weil man einfach nicht mehr kann. Und da merkt man dann so, okay, die Anspannung möchte man ja jetzt auch nicht irgendwie weitergeben.
Komplizierte Situation. Glücklicherweise ist Susanne vor 2-3 Tagen was eingefallen.
Dass man vielleicht schöne Gedanken oder schöne Themen einfach den Kunden mitgibt. Und dann fiel mir das ein, dass man das ja einfach alles auf dem Zettel, also Zettelchen schreiben könnte in ein Glas und das dann zieht wie so ein Los und sich so dann einfach ein schönes Gesprächsthema aussuchen kann. was war dein letztes schönstes Konzert oder wie sah deine erste Wohnung aus? Was macht dich gerade trotz allem glücklich und was hat dich in letzter Zeit berührt?
Nachdem der erste Schwung Stichwörter gesammelt war, hat Susanne dann ihren FreundInnen von der Glasidee erzählt. Die hatten dann auch noch mal interessante Vorschläge.
Die Privatisierung der Bahn, das hellenistische Weltbild im Wandel der Zeit aus Sicht von Hegel und Lessing. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob jede meiner Angestellten irgendwie da mit dabei ist. Dann natürlich auch Fußball, auch so ein Thema, wo irgendwie viele gesagt haben, ja, redet doch über Fußball.
Ein Glas mit Zettelchen, auf denen Begriffe wie Fußball und Philosophie steht. Das wird sicher nicht immer funktionieren, öffnet aber in jedem Fall die monothematisch verdichtete Gesprächssituation. Hilft dabei, wie Susanne sagt, die Negativschleife zu verlassen.
Das wird vorne im Salon stehen, da wird es einen Platz geben, wo man sowieso, wenn man reinkommt, muss man sich sowieso die Hände desinfizieren. Und da steht dann auch das Glas. Und da hoffe ich dann, dass die Leute dann fragen, oh, was ist das denn?
Noch steht's nicht, weil erstmal aus Hygienegründen die Zettelchen laminiert werden müssen. Aber allein die Idee, dass man zwar in gewisser Weise dem Virus ausgeliefert ist, aber nicht dem Gespräch darüber, das ist doch irgendwie Corona-positiv.
Und das gibt es jetzt dann nur deshalb.
Ja, und das ist doch schön, wenn daraus so eine Idee entsteht. Ich wäre ja gerne dabei bei dem hellenistischen Weltbild. Allerdings müsste ich mich dann volllabern lassen. Ich könnte nichts Produktives dazu beitragen, aber man kann sich auch mal ein bisschen vollschwallern lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein 20-jähriger Islamist hat am Montagabend in Wien 4 Menschen erschossen. Kurz nach diesem Anschlag wurde er durch Schüsse von der Polizei getötet. Wien ist seit dem Attentat geschockt und in Trauer. Langsam weiß man etwas mehr über die Tat bzw. diesen mutmaßlichen Täter. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Der Täter soll allein gehandelt haben. Was macht die Behörden in Österreich da jetzt so sicher?
Ja, offenbar tausende Videos von Augenzeugen und Überwachungskameras. Die Sicherheitsbehörden haben sich mehr als 20.000 solcher Videos angeguckt und Österreichs Innenminister Karl Nehammer sagt, dabei habe sich die Eintäter-Theorie bestätigt.
Gestern sind ja auch noch einige Menschen aus dem Umfeld des Täters vorläufig festgenommen worden. 14 Personen waren das. Ist da schon mehr bekannt?
Ja, der Innenminister hat dazu gesagt, dass sie zwischen 18 und 28 Jahre alt sind und teilweise keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Mehr Einzelheiten gibt es dazu im Moment noch nicht. Geklärt werden muss aber auch, warum der Täter vorzeitig aus der Haft entlassen worden ist. Das fordert vor allem die Opposition in Österreich. Aber der Fokus hat sich jetzt auch schon etwas verschoben, denn eine Spur führt auch in die Slowakei. Der erschossene Attentäter war der slowakischen Polizei dieses Jahr schon aufgefallen und diese Infos sind auch nach Österreich weitergeleitet worden, da aber offenbar irgendwo versickert und was da genau schiefgelaufen ist, das soll jetzt auch eine unabhängige Untersuchungskommission in Österreich klären.
Welche Informationen waren das denn, die die Slowakei da hatte?
Ja, offenbar hat der Attentäter versucht, in der Slowakei Munition zu kaufen und das wohl auch schon im Sommer. Die Polizeidirektion in Bratislava hat bei Facebook geschrieben, dass verdächtige Personen aus Österreich das versucht haben sollen. Der Kauf hat dann aber wohl nicht geklappt. Die Infos dazu hat die Slowakei dann aber trotzdem direkt an die Polizei in Österreich übermittelt. Mehr wollten die slowakischen Behörden jetzt aber nicht dazu sagen, auch um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wie es ja immer so schön heißt. Das mit der Slowakei ist aber deswegen auch nicht ganz uninteressant, weil in den letzten Jahren immer wieder Waffen mit slowakischen Registriernummern bei Terroranschlägen oder anderen Straftaten in Europa verwendet worden sind. Auch die deutsche Polizei hat bei Razzien im letzten Jahr illegale Waffen aus der Slowakei gefunden.
Und wie schätzen die deutschen Behörden diesen Anschlag in Wien ein?
Ja, ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat heute gesagt, dass es keine unmittelbaren relevanten Verbindungen nach Deutschland gebe und auch keine Hinweise im Moment, dass der Täter irgendwie von Deutschland aus unterstützt worden sei. Allerdings hat er auch gesagt, dass die islamistische Szene in Europa sehr stark vernetzt ist. 615 islamistische Gefährder sind im Moment von den deutschen Sicherheitsbehörden identifiziert worden. Und seit 2009 sollen allein hier in Deutschland 17 Terroranschläge verhindert worden sein. Auch der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat den Opfern und Angehörigen seine Anteilnahme heute ausgesprochen und die westlichen Staaten zum gemeinsamen Handeln aufgerufen.
Wir versichern unseren Freunden und Nachbarn unsere Unterstützung. Die Hintergründe dieser Wahnsinnstaten müssen schnell und umfassend aufgearbeitet werden, auch da, wo terroristische Netzwerke nach Deutschland reichen.
Ja, mit diesen Worten hat er die heutige Sitzung im Bundestag begonnen und eben zu mehr Geschlossenheit in Europa aufgerufen, auch weil mit den Anschlägen in Wien und davor auch in Paris und Nizza die Werte unserer freien Gesellschaft angegriffen werden und auch die Prinzipien von Aufklärung und Toleranz.
Nach ersten Ermittlungen gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass der Attentäter in Wien alleine gehandelt hat. Ines Grunow aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat den Stand der Ermittlungen zusammengefasst für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier, das ist ein Gasherd. Oh, könnt ihr schön Nudeln kochen oder Milchreis oder Rosenkohl oder so. Problem beim Gasherd, manchmal merkt man nicht, dass da Gas rauskommt. Weil Gas riecht nach nichts, ne? Kann aber eben gefährlich werden. Und deswegen bekommt das Gas einen Geruch, damit wir raffen, oh Mist, der Herd ist vielleicht noch an. Meistens geht dieser Geruch so in Richtung faule Eier. Also nicht so richtig schlimm doll, aber eben so, dass klar ist, was müffelt denn hier eigentlich so unangenehm. Die Stadtwerke Erfurt, die haben sich jetzt für den Next Stinklevel entschieden. Die mischen dem Gas einen neuen Geruchsstoff bei und der riecht wie 3 faule Eier und nicht nur wie 2 faule Eier. Feiner Unterschied. Aber wo ist der jetzt? Und das wollte ich gerne wissen von Martin Rudolf von den Erfurter Stadtwerken. Herr Rudolf, also da muss man aber ein feines Näschen haben, um 3 faule Eier zu riechen und nicht nur 2.
Ja, da braucht man ein feines Näschen dazu. Aber im Endeffekt stinkt es so derartig, dass man das auch noch über mehrere Meter erschnüffeln kann.
Also Sie machen den Geruch wirklich schlimmer?
Ich sag mal schlimmer, deutlicher würde ich eher sagen.
Deutlicher, wo ist denn der für Sie? Ja, prägnanter, das ist für Sie der Unterschied. Okay, warum und mit was für einem Stoff machen Sie das überhaupt?
Derzeit machen wir das mit THT, kurz Tetrahydrotyropen. Braucht man sich nicht merken, wir sagen einfach THT.
Ja.
Das ist sozusagen unser aktueller Stoff und wir haben jetzt diesen Montag auf ein neues, auf TBM. Auch 3 Buchstaben. Ich denke, ich spreche das besser nicht aus. Das ist ähnlich chemische Bezeichnung. Das ist der neue Stoff, TBM bzw. Sentinel-E.
Warum müssen Sie das denn überhaupt ändern? Also reicht das nicht, wenn es ein bisschen nach faulen Eiern riecht? Warum muss man das jetzt noch steigern?
In dem Sinne müssen wir es nicht steigern. Ganz einfach, weil mit dem, was wir aktuell verwendet haben, haben wir auch ausreichenden Geruch. Wie gesagt, 2 faule Eier reicht eigentlich mehr als genug aus. In dem Sinne ist das eher eine Entscheidung von uns gewesen, weil der neue Geruchsstoff hat eine höhere Intensität. Und das heißt, wir müssen knapp nur ein Drittel an Menge verbrauchen. Also wir haben einfach geringeren Verbrauch von dem neuen Geruchsstoff. Und das ist für uns in dem Sinne günstiger.
Das heißt, Sie können ein bisschen Geld damit sparen.
Geld einerseits und andererseits auch an Begleitstoffen wie Schwefel zum Beispiel. Das ist ja der faule Eiergeruch, basiert ja auf Schwefelwasserstoff.
Mhm.
Und natürlich ist, wenn wir nur noch ein Drittel brauchen, haben wir natürlich auch so gut wie gar nichts mehr drin. Ist damit auch ökologischer. Also auch die zweite Entscheidung.
Sie wollen das ein bisschen prägnanter machen. Okay, das habe ich verstanden. Aber warum eigentlich faule Eier? Also warum muss es ausgerechnet dieser Geruch sein? Könnte man nicht auch was anderes nehmen?
Könnte man, aber macht nicht viel Sinn, eigentlich aus 2 Punkten historisch. Es gab mal Stadtgas, vor allem auch hier in Thüringen, alte Kokereiwerke, die das Gas selber produziert haben. Und das hatte auch so einen starken Steinkohlegasgeruch, also auch so einen gärigen, faulen Geruch. Und mit dem THT und jetzt neu dem Sentinel-E empfinden wir sozusagen dem alten Geruchsstoff ein bisschen nach, dass die Leute erstens von der Wahrnehmung her das ähnlich haben, wie es damals zu DDR-Zeiten war. Und aus zweitem Grund ist ein Geruch nach faulen Eiern extrem intensiv. Es ist unverwechselbar gegenüber anderen Gerüchen und daher so effektiv für uns, weil die Odorierung, so die Riechbarmachung des Erdgases, ist für uns die erste Sicherungsmaßnahme im Netz. Wenn der Kunde eine Undichtigkeit merkt, also riecht, dann ruft er bei uns in der Störstelle an. Wir kommen vor Ort, reparieren den Schaden, fertig.
Ja, es geht darum, einen so unangenehmen Geruch zu nehmen, dass mein Gehirn sofort verschaltet hat, so, oh, okay, das riecht eklig, da muss irgendwas schieflaufen gerade.
Genau, Warngeruch. Okay.
Und deswegen kann das nicht gut riechen nach Rosenwasser oder nach Eukalyptus oder sowas?
Nee, genau, da würde man sich vielleicht noch daneben hinlegen und Zeitung lesen, wie auch immer.
Das wäre nicht so gut, ne?
Deswegen ist es ein Warngeruch. Es muss sofort Gefahr in Verzug melden, weggehen. Und sofort die Störstelle anrufen.
Herr Rudolf, ich merke mir, es riecht jetzt nach 3 faulen Eiern, nicht mehr nur nach 2 faulen Eiern. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie uns das hier kurz erklärt haben im Update in Deutschlandfunk Nova.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.